Startschuss um Mitternacht. Die gegnerischen Parteien bezogen ihre Posten. Nördlich lag die Truppe des Oberst Baker Creed Russell, südlich die Stammesbesatzung der Garrison Quetta, kommandiert von einem Oberst namens Temple, der darüber informiert worden war, dass gegen ihn ein neues, nicht näher erläutertes Kundschaftersystem ausprobiert werden sollte. Zwischen den beiden Truppenlagern zog sich auf 40 Kilometer Länge eine von flachen Gebirgszügen unterbrochene Steinwüste hin. Westlich und östlich dieses Wüstengebietes boten Gebüsche, Steppen und felsiges Bergland mit Klippen, Hügeln, Schluchten und Klammen den Pfadfindern gute Möglichkeiten, sich beim Vorstoß in gegnerisches Terrain unsichtbar zu machen. Andererseits hatten dort auch die Wachtposten des Gegners ihre Chance, versteckt auf die Pfadfinder zu lauern und sie zu überraschen und sie überraschend gefangen zu nehmen. Die Waffen der Manövertruppen waren mit Platzpatronen geladen. Vorsichtshalber trug jeder Soldat auch scharfe Munition mit sich, für den Fall, dass afghanische Rebellen angreifen sollten. Mit gelben und blauen Armbänden waren die Soldaten der beiden Parteien als Manövergegner gekennzeichnet. Gelb die Truppen des Oberst Temple, blau die des Oberst Baker Creek Russell. Unser Glück, kommentierte BP, denn die blauen Armbinden leuchten im Dunkeln nicht. Gegen Mitternacht fiel der Startschuss fürs Manöver. BP stand mit 5 Mann seines Pfadfinderkommandos vor Oberst Baker Creed Russell. Ihre Gesichter waren mit Ruß geschwärzt. Alles klar? Fragte der Oberst. Alles klar, Sir. BP hatte nur wenige Tage Zeit gehabt, seine Leute für diese völlig neuartige Aufgabe zu trainieren. Aber er glaubte an den Erfolg. Die 5 Mitarbeiter waren Patrouillenführer seiner eigenen Kompanie, Männer also, die er gut kannte und auf die er sich verlassen konnte. Vom Hauptquartier aus ritten sie in Richtung Süden davon. Wie Schatten verschwanden sie im Licht des Vollmondes. An der eigenen Vorpostenkette gaben sie die Pferde ab. Zu Fuß, ständig auf Deckung bedacht, jeden Fels als Tarnung benutzend, erreichten sie beim Morgengrauen die Vorpostenkette der Manövergegner. Dort versuchten sie durchs Felsgewirr einer Hügelgruppe weiterzukommen. Erfolg, denn alle Durchschlupfstellen waren doppelt bewacht. Bei Tageslicht hatten sie keine Chance. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als tagsüber an einer vor Sicht gut geschützten Quelle auszuharren und ihrerseits Posten aufzustellen, um nicht entdeckt zu werden. Bei Einbruch der Dunkelheit ging es dann weiter, mühsam, anstrengend und vorsichtig. Sie mussten auf allen Vieren kriechen, manchmal auf den Boden gepresst sich dahinwinden, immer auf der Hut vor Wachposten, die in allen möglichen Verstecken des felsigen Terrains auf der Lauer lagen. Etwa eine Stunde vor Mitternacht trieb ihnen der Südostwind den Rauch von Lagerfeuern entgegen. Sie schlichen gegen die Windrichtung weiter und sahen um etwa 3 Uhr früh mehrere Lagerfeuer und die Schatten von Zelten. Das Hauptquartier des Manövergegners war dort. »Wir müssen näher dran«, flüsterte BP seinen Leuten zu. Posten überall. Trotzdem kamen sie unbemerkt so nah, dass sie Offiziere bei einer Besprechung zwischen Lagerfeuer sitzen sahen, umgeben von einem Cordon schattengleicher Wachposten. Dort war nicht durchzukommen. Keine Möglichkeit, die nächtliche Konferenz zu belauschen. BP blickte sich um. In etwa 300 Metern Entfernung erhob sich am Rande des Zeltlagers ein steiler Berg, nur 120 Meter hoch etwa, von Gebüschen bewachsen, ein idealer Aussichtspunkt. Die Pfadfinder krochen darauf zu. Es wimmelte dort nur so von Wachposten. Einige schritten mit Fackeln herum, andere kauerten im Dunkeln und waren nur schwer erkennbar. In einem Gestrüpp am Fuß des Berges wartete BP mit seinen Leuten beisammen. Bis seine Leute beisammen waren. »Sie kommen jetzt weiter mit mir, Collins«, sagte er zu einem Patrouillenführer und zu den anderen. »Ihr wartet hier, bis wir zurück sind, egal wie lange das dauert. Sollten Collins und ich gefangen genommen werden, übernehmt ihr die weitere Auskundschaft des Lagers in eigener Verantwortung.« Mit Collins robbte er, mitunter nur wenige Meter von Wachposten entfernt, durch taufeuchtes Unterholz auf den Berg hinauf, Zentimeter für Zentimeter, jeden Tritt und jeden Griff tasten, um nicht durch Geraschel oder Knacken der Äste verraten zu werden. Knapp unterhalb des Gipfels bezogen sie Beobachtungsposten. Sie konnten das ganze Lager übersehen und waren selbst vor Sicht geschützt. Ein Steinwurf weit oberhalb hörten sie auf dem Gipfel undeutlich die Stimmen von Wachposten. Bei Sonnenaufgang tauchte das Panorama des Militärlagers wie eine riesige Freilichtbühne auf der Dämmerung. Pfiffe schrillten, Soldaten kamen aus den Zelten, reckten sich, begannen das Frühstück auf offenen Feuern zu kochen. Die Offiziersbesprechung dauerte noch an. Stundenlang saßen die Offiziere im Kreis zwischen den erloschenen Lagerfeuern. Dann, gegen etwa 10 Uhr, erhoben sie sich. Einige eilten für den Abmarsch, einige eilten zu ihren Einheiten und schrien Befehle. Das Trommelsignal für den Abmarsch ertönte. Bewegung kam in die Truppe. Zelte wurden abgebaut, Schlafsäcke zusammengerollt und verstaut, Pferde gesattelt, vor Kanonen und Karren geschirrt. Schließlich bildeten sich 3 Marschkolonnen. Die größte zog in offener Schlachtordnung mit Infanterie und Artillerie über die Steinwüste direkt nach Norden, offensichtlich in der Absicht, Oberst Baker Creed Russell zu einem Frontalangriff herauszufordern. Die beiden anderen Truppen, durchwegs Soldaten der Kavallerie, ritten etwas später südöstlich und südwestlich ins Feldgewirr hinein und entzogen sich bald der Sicht. Nun war BP das strategische Konzept Oberst Temples leicht erkennbar. Die südwestlich und südöstlich im Verborgenen reitenden Kavallerietruppen sollten eine sogenannte Zangenbewegung ausführen und Oberst Baker Creed Russells Mannschaft, wenn diese sich in offener Feldschlacht auf den Mitteltrupp konzentrierte, überraschend umzingeln und von allen Seiten angreifen. Oberst Baker Creed Russell wäre in der Falle gesessen und hätte das Manöverspiel verloren. Gegen Abend, als es dunkel wurde, brach BP mit Collins auf, nachdem er sich vorher noch einige Notizen auf einen Block hatte. Vorsichtig begannen sie den Rückzug. Nach ein paar Metern tippte ihn Collins an die Schulter. »Sie haben Ihren Handschuh liegen lassen«, flüsterte er. »Ich weiß.« Die Geschichte vom Handschuh. Unbemerkt kamen sie zu den 4 anderen Pfadfindern, die in der Zwischenzeit ausgeharrt hatten und schon darauf brannten, endlich etwas zu tun. BP teilte seine Erkundschaftlergruppe in 3 Teams zu jeweils 2 Mann auf. Er und Collins wollten die östliche Kavallerietruppen beobachten. Die beiden anderen Teams erhielten den Auftrag, die genaue Marschrichtung der mittleren und westlichen Truppen auszukundschaften. Wir treffen uns morgen nach Sonnenuntergang bei der Quelle, an der wir vorgestern den Tag verbracht hatten. Pünktlich waren alle beim Treffpunkt. Das Ergebnis ihrer Nachforschung: Die schnellen Kavallerietruppen hatten im Felsgebirge westlich und östlich der Steinwüste, wo Oberst Baker Creed Russell zur Entscheidungsschlacht gezwungen werden sollte, getarnt ihre Position bereits bezogen, geschützt von auffallend vielen Wachposten. Der mittlere Trupp mit Infanterie und Artillerie entsprechend langsam wälzte sich in Stoßrichtung zu Oberst Baker Creed Russells Hauptquartier über die Steinwüste hinweg. »Höchste Zeit, dass wir uns auf den Rückweg machen«, sagte BP. Nachts schlichen sie an den vordersten Posten der Gegner vorbei, bis ins eigene Gebiet, wo sie von den Wachen ihre dort aufbewahrten Pferde in Empfang nahmen und zum Hauptquartier galoppierten. Um 6 Uhr früh trafen sie ein. Oberst Baker Creed Russell ließ sogleich die führenden Offiziere zur Besprechung zusammentrommeln. BP trug seine Beobachtungen vor. Gestützt auf diese Information entwickelten die Offiziere folgende Strategie. Sie wollten Oberst Temples Mitteltrupp vorerst ins Leere laufen lassen und die westlich und östlich postierten Kavallerietruppen, die sich unentdeckt wenden, in nächtlichen Handstreicheln überraschend gefangen nehmen. Aus diesen Positionen planten sie dann ihrerseits eine Zangenbewegung gegenüber dem Mitteltrupp des Gegners. Nur auf einen Frontalangriff vorbereitet, keine An und so keine andere Chance haben würde, als sich gefangen zu geben. Und so geschah es auch. Das Manöver war nach 6 Tagen mit der Gefangennahme aller gegnerischen Truppen beendet. Die Entscheidungsschlacht fand nicht statt. Wäre Krieg gewesen, es hätte kein Blutvergießen gegeben. Bei der anschließenden Manöverbesprechung unter dem Vorsitz des Generals aus Bombay, diesmal in der Kantine, konzentrierte Oberst Baker Creed Russell seinen Vortrag auf den Erfolg der eben erst gegründeten Pfadfindertruppe. Er berichtete, wie BP von einem Berg in unmittelbarer Nähe des Lagers die Aufmarschpläne Oberst Temple von Anfang an beobachtet hatte und wie es aufgrund dieser Information zur überraschenden Gefangennahme der gegnerischen Mannschaft gekommen war. Anschließend gab Oberst Temple seine ab. Ich gebe zu, dass wir die Geländeübungen verloren haben. Ich gebe auch zu, dass wir die Gelände, dass ich gebe auch zu, dass unsere Aufmarschpläne durchschaut worden waren. Aber bevor ich auf Einzelheiten eingehe, muss ich feststellen, ich halte es für ausgeschlossen, dass es Leutnant Baden-Powell gelungen sein soll, bis in unser Hauptquartier vorzustoßen, bis ins Zeltlager hinein. Und ich halte es ebenso für ausgeschlossen, dass es ihnen gelungen sein soll, den Berg am unmittelbaren Lagerrand zu ersteigen. Ich war vor dem Manöver darüber informiert worden, dass ein neues Kundschaftersystem ausprobieren werden würde und habe entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die Wachen verdoppelt, die Postenketten lückenlos gezogen. Vor allem aber habe ich den gefährlichen Berggipfel in unmittelbarer Nähe des Lagers einen in der Tat exzellenten Beobachtungsposten so sichern lassen, dass kein gegnerischer Speer hinaufkommen konnte. Der Berg war rundum mit Wachen besetzt. Auf dem Gipfel waren 3 Soldaten postiert. Unmöglich, diesen Berg zu ersteigen und unsere Aufmarschpläne auf diese Weise entdeckt zu haben. Die Offiziere hinter den Kantinentischen wurden unruhig und suchten mit ihren Blicken nach BP. Der saß da und grinste. Aber es steht doch außer Zweifel, sagte der General, dass Leutnant Baden-Powell und seine Pfadfinder genaue Kenntnisse ihrer Aufmarschpläne hatten. Wie erklären Sie sich das, Oberst? Mit Zufall. Leutnant Baden-Powell und seine Pfadfinder mögen zufälligerweise irgendwo da draußen im Gelände einige Spuren unserer Kavallerieeinheiten links und rechts des Mitteltrupps entdeckt haben. Aus solchen vagen Beobachtungen ließen sich Schlüsse ziehen, die diesmal zufälligerweise richtig waren, aber ebenso gut auch hätten falsch sein können. Strategisches Lotteriespiel, vom Glück begünstigt. Das war die Leistung von Leutnant Baden-Powell. Ein andermal mag ihm solch glücklicher Zufall nicht mehr zu Hilfe kommen. Deshalb warne ich davor, das von Leutnant Baden-Powell empfohlene Pfadfindersystem weiter zu kultivieren. Wäre es Leutnant Baden-Powell, wie er behauptet, tatsächlich gelungen, in unser Lager einzudringen und den Aussichtspunkt zu erklimmen, dann hätte er in der Tat unsere Aufmarschpläne von Anfang an erkennen können. Ich wäre dann der Letzte, der ihm den Respekt versagen würde. Aber ich wiederhole, was er sagt, ist unmöglich. Er kann nicht auf diesem Berg gewesen sein. Was wollen Sie damit sagen, fragte der General, dass Leutnant Baden-Powell geflunkert hat? Ich würde mich zu eines solchen Ausdrucks gegenüber einem Officer Ihrer Majestät nicht bedienen, aber im Prinzip läuft es darauf hinaus. Leutnant Baden-Powell, rief der General. BP stand hinter einem Tisch auf. Sir, Sie haben gehört. Oberst Temple bezweifelt Ihre Anwesenheit auf dem bewussten Berg. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich musste damit rechnen. Deshalb habe ich mir erlaubt, im Gebüsch knapp unterhalb des bewussten Gipfels meinen Handschuh zu hinterlegen. Den Beweis für meine Anwesenheit. Heringspark und Bürohengst. BP erhielt Auftrag, insgesamt 25 Mann des 15. Husarenregiment für Scouting auszubilden. Für die Pfadfinderei also, wie diese Form des von ihm eingeführten Kundschafterwesens fortan offiziell genannt wurde. Er nahm Kontakt mit indischen Jägern und Fährtensuchern auf, begleitete sie auf ihren Streifzügen und verarbeitete die dabei angewandten Methoden im Scouting-Programm. Ende 1881 wurde das 13. Husarenregiment von Quetta in die Garnison Mathura zwischen Delhi und Lucknow verlegt, wo VP mit seinen 25 Scouts einen eigenen Bungalow bekam, den er Heringspark taufte. Denn dort war es so eng, dass die Scouts nicht mehr Platz hatten als Heringe in einer Konservendose. Umso häufiger waren sie beim Training draußen in Steppe und Dschungel. Erstaunlich, wie das Scouting verkümmerte Instinkte zu wecken versteht, wie er später schrieb. Wir haben festgestellt, dass sogar unsere bei Menschen üblicherweise nur gering ausgeprägten Geruchssinne sich in solchem Ausmaß verbessert haben, dass es uns gelang, Raubtiere in der Nähe oder den Rauch weit entfernter, sonst nicht wahrnehmbarer Lagerfeuer zu wittern. Meine Leute habe ich empfohlen, das Rauchen aufzugeben, weil es Geruchsnerven beeinträchtigt. Auch Gehörsinn und Gesichtssinn, ja sogar Ideenreichtum und Gedankenwelt entfalten sich draußen in der Natur auf geradezu verblüffende Weise, weitaus mehr als in Garnison und Großstadt. Er ging daran, die Erfahrung über Scouting niederzuschreiben. Sein Kommandeur, Oberst Baker Creed Russell, schickte das fertige Manuskript an den Generalstab, der es drucken ließ und an alle Garnisonen, oh, an alle Garnisonen verteilte. Titel des Buches: Nachrichtendienst und Kundschafterwesen. Zwischendurch erhielt BP Erfolge in Pig-Sticking. Etwa 300 Kilometer von Matra fand alljährlich im Dschungel von Kadir nahe der Garnisonsstadt Meerut ein Wettkampf der besten Pig-Sticking-Jäger aus ganz Indien statt. 1882 errang BP den fünften Platz. 1883 wurde er Sieger und Gewinner des begehrten Kadir-Pokals, der höchsten Trophäe dieses damals unerhört populären Sports. Seine Erfolge als Sportler und Scout machten ihn allgemein bekannt und brachten ihm schließlich eine ehrenvolle Aufgabe ein, die er lieber vermieden hätte. Der Herzog von Congar, Generalinspekteur britischer Truppen in Indien, forderte BP als persönlichen Stabsoffizier an. Als Bürohengst, wie BP diesen Job bezeichnete. Von einem in den anderen Tag war es aus mit Scouting in Steppe und Dschungel. BP musste den Generalin Spekteur von Garnison zu Garnison begleiten, repräsentieren, Besprechungen arrangieren und Protokolle schreiben. Das Schlimmste, was mir passieren konnte, klagte er in einem Brief an seine Mutter. Auch seine Beförderung zum Hauptmann vermochte ihn nicht zu trösten. Zähneknirschend stellte er fest, dass andere Offiziere überall in britischen Garnisonen Indiens sein Scouting-Programm lehrten und praktizierten, während er im Büro verstaubte. Scout wurde zum allgemein üblichen Fachbegriff für speziell ausgebildete Kundschafter. Es gab sogar geprüfte Scouts. Sie wurden geprüft nach dem Buch Nachrichtendienst und Kundschafterbilden von BP. Und er, der Verfasser dieses Buches, er, das Scouting erfunden und entwickelt hatte, er durfte sich mit Scouting nicht mehr befassen. Er war nicht einmal geprüfter Scout. Eines Tages meldete er sich spaßeshalber zur Scout-Prüfung an. Ein Oberst, der die Prüfung abnahm, hatte das Buch Nachrichtendienst und Kundschafterwesen vor sich auf dem Tisch liegen. Auch die Prüflinge, die in einem angegrenzten Raum warteten und der Reihe nach aufgerufen wurden, blätterten hin und wieder in ihren Exemplaren, lasen dies und das noch im letzten Augenblick. Der nächste bitte. BP trat in den Prüfungssaal und salutierte: Hauptmann Baden-Powell, Stabsoffizier der Generalinspekteurs. Der Prüfer blickte auf, nahm das Buch zur Hand, schaute auf den Namen des Verfassers, Sind Sie identisch mit Leutnant Baden Powell, der dieses Buch geschrieben hat? Ja, Sir. Dann kann ich mir die Prüfung wohl sparen. Warum sind Sie hier? Ich möchte geprüfter Scout sein. Alright, Sie haben bestanden, Hauptmann. Erlauben Sie, dass ich Ihnen die Note 1 gebe. Nach einer Minute war BP wieder draußen im Nebenraum bei den anderen Prüflingen. Einer fragte, schnell gegangen, kein gutes Zeichen. Gleich durchgerasselt? Nein, gut gegangen. Bestanden, Note 1. In einer Minute? Wie macht man das? Ganz einfach. Man schreibt das Buch, nachdem ausgebildet und geprüft wird. Ach, Sie sind dieser Baden Paul? Man hört nichts mehr von Ihnen. Wo stecken Sie denn? In der Verbannung. Stabsoffizier der Generalinspekteursbüroarbeit. Ist denn gar nichts dagegen zu machen? BP zuckte resigniert mit den Achseln. Doch dann, völlig überraschend, wurde BP vom Bürodienst erlöst. Gegen Ende des 1800 Jahres 1884 sollte nämlich das 13. Husarenregiment von Indien heim nach England verlegt werden. BP, nach wie vor Mitglied des Husarenregiments, und als Stabsoffizier gleichsam nur ausgeliehen, bekam Befehl, sich für die bevorstehende Heimfahrt in Mathura einzufinden. Er übernahm nach noch einige Wochen lang die weitere Ausbildung der Scouts und im Winter 1884 reiste er vom Bürodienst entstaubt von Mathura nach Bombay. Unmittelbar vor der Abreise des Schiffes, als alle schon an Bord gegangen waren, erreichte Oberst Baker Creed Russell ein Telegramm aus London. Er las und rief die Offiziere im Speisesaal zusammen. Aus unserer Heimreise wird nichts. Das 13. Husarenregiment hat telegrafisch Befehl aus London erhalten, erhielt das Telegramm empor, sich unverzüglich nach Port Natal, heute Durban, in Südafrika zu begeben, zur Unterstützung der dort stationierten britischen Truppen. Der Boden in Südafrika, meine Herren, ist augenblicklich heißer als je zuvor.